بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir machen weiter إن شاء الله بارك الله فيك mit العقيدة und zwar haben wir das letzte Mal besprochen die Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala und die Regeln, wie wir denn die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala verstehen sollen. Und nun reden wir etwas über die Grundlagen, über die Namen Allahs azza wa jal und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, in den nächsten Vorträgen werden wir uns näher beschäftigen mit einigen Eigenschaften Allahs Azza wa Jal und mit einigen Namen. Zuerst einmal Grundregeln über die Eigenschaften und Namen Allahs Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Und Allah gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt also, dass er Namen besitzt. Diese Namen Allah subhanahu wa ta'ala dienen dazu, dass wir Allah azza wa jal mehr kennen und dass wir mehr Wissen haben über ihn subhanahu wa ta'ala. Und hierzu sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma, man ahsaha dakhal al-jannah. Allah Azza wa Jal hat 99 Namen. Wer sie kennt, gelangt ins Paradies. Und wir wollen erst einmal uns die Ayah betrachten, die ich gerade erwähnt habe. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. الدُّعَى, so ruft ihn damit an. Was ist damit gemeint? Hierzu sagt Ibn Qayyim rahimahullah, dass es zwei Arten von Dua gibt. Die erste Art heißt Dua'u Mas'ala und die zweite Art heißt Dua'u Ibadah. Dua'u Mas'ala bedeutet Allah Azza wa Jal um eine Angelegenheit bitten. Also diese Bittgebete mit Dua'u Mas'ala sind die Bittgebete gemeint. Was bedeutet dann Fadu'uhu biha, so ruft ihn damit an? Das bedeutet, wir sollen Allah mit diesen Namen bitten. Das bedeutet, dass wir sagen, Ya Rahim, Irhamni. Also, O Gnädiger, sei mit mir gnädig. Ya Ghafur, Irfirli. O Allvergebender, vergib mir. Ya Rahman, Irhamni, könnten wir auch sagen. O Barmherziger, sei mit mir barmherzig oder gnädig. Ya Razzaq, Urzuqni, o Versorger, versorge mich. Ya Tawwab, tub alay. O derjenige, der die Reue annimmt, nimm meine Reue an. Und so weiter und so fort. Die Namen Allahs Azza wa Jal zu verwenden, um ihn damit anzurufen, im Sinne von, um ihn damit zu bitten um etwas. Das ist eine Art des Anrufens. Die zweite Art des Anrufens, des Dua also, ist Dua'u al-Ibadah. Also Allah zu dienen mit diesen Taten, mit diesen Namen. Allah mit den Namen, mit seinen Namen zu dienen. Also noch einmal, wir haben zwei Arten. Allah Azza wa Jal mit den Namen zu bitten. Und wir haben die zweite Art, Allah subhanahu wa ta'ala mit den Namen zu dienen. Wie funktioniert das? Indem ich Allah azza wa jal diene, wenn ich weiß, dass er der Tawwab ist, der Allvergebende oder der Reue annehmende, At-Tawwab von Taube. Dass ich Allah Azza wa Jal um Taube bitte, dass ich auch bereue, dass ich dies umsetze, dass dies eine Auswirkung hat auf mein Leben, dass ich immer, wenn ich sündige, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für meine Sünden bitte und dass ich diese Sünden bereue. Das ist die Auswirkung des Namens At-Tawwab. Und das ist die Bedeutung, dass ich Allah diene mit diesem Namen. Wenn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sami' al-Basir, der Allhörende, der Allsehende, dann ist zum Beispiel Dua al-Mas'ala, also dass ich Allah bitte mit dem Namen, dass ich sage, Ya Sami'u, Ya Basir, hilf mir. Also, O Allhörender, Allsehender, hilf mir. Du kannst mir helfen, denn du siehst mich. Du kannst mir helfen, denn du hörst mich. Du kannst mir helfen, denn du bist kundig über meine Lage. Das ist was? Allah anzurufen, also zu bitten mit seinem Namen. Das ist die eine Art. Die andere Art nun, Allah zu dienen mit diesem Namen, bedeutet was? Dass ich nicht lüge. Denn Allah hört mich, denn ich weiß, Allah ist der Allhörende. Dass ich nicht etwas tue, was verboten ist, denn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Das heißt, die praktische Umsetzung der Bedeutungen dieser Namen, der Auswirkungen dieser Namen, ist die zweite Art des Dua mit den Namen Allahs, im Sinne von Allah zu dienen mit seinen schönsten Namen. Das ist also, sind die zwei Arten. Dua u mas'ala. Und zweitens, Dua'u Ibadah, wenn Allah sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا, und Allah gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit an, bedeutet es, wir verstehen, hier sind zwei Versionen des Anrufens gemeint, Allah zu bitten mit seinen Namen und Allah zu dienen mit seinen Namen. Kommen wir nun zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma, mi'a illa wahid. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah azza wa jal besitzt 99 Namen, 100 weniger einer. Wer sie kennt, gelangt ins Paradies. Was ist mit der Kenntnis hier gemeint? Man ahsaha, wer sie erfasst, wer sie kennt, wer sie zählt, was ist damit gemeint? Es sind hier drei Stufen gemeint, drei Ebenen der Kenntnis der Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Erst einmal, das ist die erste Stufe oder Ebene, dass wir sie auswendig lernen, dass wir diese Namen lernen. Also, dass ich lerne, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir und so weiter und so fort. Die Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Ich muss sie lernen. Ich muss als Muslim diese Namen Allahs lernen, wenn ich ins Paradies gelangen möchte. Noch einmal, Allah hat 99 Namen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer sie kennt, gelangt ins Paradies. Die erste Art der Kenntnis ist, dass ich sie lerne. Die zweite Art der Kenntnis, die zweite Ebene, ist, dass ich sie verstehe. Dass ich weiß, was bedeutet As-Sami', was bedeutet Al-Alim, was bedeutet Al-Basir, was bedeutet Al-Qayyum, was bedeutet Al-Qahhar, was bedeutet Al-Tawwab, was bedeutet Al-Ghaffar, was bedeutet Al-A'la, was bedeutet Al-Muta'al und so weiter und so fort. All diese Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die ich lerne, muss ich auch verstehen. Das Verständnis, also die Bedeutung dieser Namen. Drittens, die dritte Ebene der Kenntnis, ist die Umsetzung dieser Namen. Also was? Dass ich Allah damit anrufe und bitte und dass ich Allah damit diene. Noch einmal zurück zu dieser Ayah, und Allah gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Das ist also die dritte Stufe. Dass ich Allah anbete mit diesem Namen. Wenn ich weiß, Allah Azza wa Jal von seinen Namen ist der Allweise zum Beispiel, welche Auswirkung muss das haben auf mein Leben? Die Auswirkung hier muss sein, dass ich die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala für weise empfinde. und für weise erachte. Das bedeutet, wenn ich an Allah glaube und wenn ich an seinen Namen subhanahu wa ta'ala glaube, dann kann es nicht sein, dass ich der Ansicht bin, es gibt ein Gebot Allahs, das schlecht sei. Oder es gibt ein Gebot Allah subhanahu wa ta'ala, das nicht gut für uns ist. Das ist unmöglich, wenn ich an Allah glaube. Wann habe ich die Ansicht, dass ein Gebot nicht zeitgemäß ist, nicht gut ist, ungerecht ist? Wann komme ich zu diesem Gedanke, wenn ich nicht weiß, wer Allah ist? Denn hätte ich gewusst, dass Allah der Allweise ist, der Allkundige, der Allwissende, subhanahu wa ta'ala, dann würde ich nie im Leben sagen können, dieses Gebot Allahs ist nicht gut. Also sind das die drei Ebenen der Kenntnis der Namen Allahs Azza wa Jal. Erst einmal das Lernen, zweitens das Verstehen und drittens das Umsetzen. Wer also die Namen Allahs, die 100 weniger einer, also wer die 99 Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala, lernt, versteht und umsetzt, gelangt ins Paradies. Das ist die Bedeutung dieses Hadiths. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, hat Allah Azza wa Jal denn nur 99 Namen oder hat er auch mehr oder hat er nur diese? Die Antwort lautet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Dua gesagt hat, und ich frage dich und ich bitte dich mit den Namen, mit all den Namen, die du besitzt, بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكْ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكْ, mit dem du dich selbst ernannt hast, سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكْ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكْ, oder den du in deinem Buch herabgesandt hast, أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكْ, oder den du irgendeinem Menschen beigebracht hast, أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكْ, oder den du für dich in der verborgenen, im verborgenen Wissen behalten hast. Das bedeutet was? Dass es Namen gibt, die wir nicht kennen. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala mehr als 99 Namen. Aber es gibt Namen, die wir kennen und es gibt Namen, die wir nicht kennen. Die Gelehrten haben nun sich angestrengt, die Namen Allah subhanahu wa ta'ala ausfindig zu machen, aus Koran und aus Sunna. Und hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Und hier dürfen wir zwei Punkte nicht vermischen. Wir haben gesagt, die Quelle der Namen und Eigenschaften Allahs ist was? Al-Quran wa Sunna. Sehr schön. Das heißt, wenn du die Namen Allah subhanahu wa ta'ala lernen möchtest, wo entnimmst du diese Namen? Aus Koran und aus Sunna. Es gibt keine andere Quelle. Das ist eine Sache. Aber wie bekomme ich nun die Namen aus Koran und Sunna? Das ist wieder ein anderes Thema. Und hier können unterschiedliche Ansichten herrschen zwischen den Gelehrten. Zum Beispiel, einige haben nicht den Namen Al-Jamil in der Liste der Namen Allahs Azza wa Jal aufgezählt. Andere wiederum haben diesen Namen aufgezählt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allaha Jamilun yuhibbul Jamal. Allah ist schön und liebt die Schönheit. Zum Beispiel. Oder die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sittirun yuhibbu sittr. Allah ist derjenige, der nicht bloßstellt, also der verdeckt, und er mag es, wenn man nicht bloßstellt, also wenn man beschützt und hütet. Das heißt, eines der Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist as-sittir. Andere wiederum, Gelehrte, haben diesen Namen nicht in der Liste der Namen Allah subhanahu wa ta'ala aufgezählt. Das heißt, wenn wir die Gelehrten vergleichen, wenn wir vergleichen, es gibt verschiedene Gelehrte, die es aufgezählt haben, wie zum Beispiel Al-Qurtubi, wie zum Beispiel Al-Ghazali, wie zum Beispiel Ibn Hajar Al-Asqalani, wie zum Beispiel Ibn Hazm Al-Zahiri, wie zum Beispiel Ibn Uthaymin, rahimahumullahu azza wa jalla. Es sind viele Gelehrte, die versucht haben, 99 Namen aufzuzählen. Ibn Hazm, rahimahullah, hat keine 99 aufgezählt. Er hat gesagt, ich habe nicht 99 gefunden. Andere, wie zum Beispiel Al-Qurtubi, haben viel mehr als 99 aufgezählt. Ibn Uthaymin, rahimahullah, hat 99 aufgezählt. Ja? Also, das kann sein. Sie alle beziehen sich auf welche Quelle? Koran und Sunna. Aber wie bekomme ich nun die Namen Allahs Azza wa Jal aus Koran und Sunna? Hier kann es unterschiedliche Ansichten geben. Was wir nicht machen dürfen, ist die eine Ansicht eines Gelehrten für falsch anzusehen oder für fatal anzusehen. Wie kann er denn nur mehr als 99 aufzählen? Oder der andere, dass wir sagen, wie unwissend er doch nur ist, wie kann er nicht einmal 99 aufzählen? Das ist nicht ein Charakter eines Muslims, sondern wir sagen, möge Allah Azza wa Jal sie reichlich belohnen für ihre Anstrengungen. Ja? Und das nehmen wir dann so an. Warum? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht die Namen Allahs aufgezählt in einer Liste. Und Allah Azza wa Jal hat auch nicht die Namen Allahs Azza wa Jal aufgezählt in einer Ayah oder in einer Sure, sondern in verschiedenen Ayat, in verschiedenen Suren werden Namen Allahs subhanahu wa ta'ala aufgezählt. So zum Beispiel في سورة الحشر am Ende diese drei Ayat in سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Diese drei Ayat, die letzten drei Ayat von سورة الحشر, also die Versammlung, erwähnt mehrere Namen Allahs تبارك وتعالى, aber nicht alle. Die meist verbreitete Liste der Namen Allahs geht zurück auf einen Gelehrten, der heißt Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim hat nun diese Namen aufgezählt, die so allgemein bekannt sind auf diesen Plakaten der Namen Allahs, die findet man in vielen Moscheen oder auch in vielen Häusern und so weiter und so fort. Diese Liste geht zurück auf welchen Gelehrten? Auf den Gelehrten Al-Walid ibn Muslim. Aber diese Liste ist nicht etwa von einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es ist seine Anstrengung gewesen, es ist seine Erkenntnis gewesen, dass er diese Namen Allahs tabaraka wa ta'ala aufzählt. Dazu gehört zum Beispiel Al-Mu'izz. Al-Mu'izz ist auf dieser Liste erwähnt, Al-Mu'izz bei anderen nicht. Warum? Jetzt kommen wir wieder in die Grammatik, in die arabische Grammatik. Und zwar haben einige Gelehrte gesagt, Namen Allahs Azza wa Jal dürfen wir nur aus Nomen entnehmen, aus Substantive entnehmen, nicht aus Verben. Und der Name Al-Mu'izz, woher kommt er? Aus der Ayah, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Also sag, O derjenige, der den Besitz besitzt, der das Besitz hat, du gibst Macht oder du gibst Besitz, wem du willst, und du nimmst den Besitz von wem du willst, und du machst stolz, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. Wichtig für uns ist jetzt, du machst stolz, wen du willst. Tu'izzu man tasha. Du machst stolz. Tu'izzu bedeutet stolz machen. Ist ein Verb.
und kein Nomen, kein Substantiv. Und daher, nach einigen Gelehrten, kannst du daraus nicht einen Namen ableiten. Du kannst nicht aus Verben Namen ableiten, sagen einige. Die anderen sagen, nein, warum nicht? Und Al-Walid ibn Muslim war eben der Vertreter dieser Ansicht. Doch, ich kann aus Verben Namen ableiten. Und deswegen sagte er, ein Name Allahs ist Al-Mu'izz. Das heißt, dieser Name Al-Mu'izz steht nicht so Al-Mu'izz in Koran oder in Sunna, sondern Al-Mu'izz steht als Verb im Koran. Also hat er sich immer noch an die Regel gehalten, er nimmt nur aus Koran und Sunna. Nur die Frage ist nun, können wir denn aus Verben Namen ableiten oder können wir das nicht? Hier sind sich die Gelehrten nicht einig. Und noch einmal, da sagen wir, bitteschön, wer diese Ansicht vertritt, der mag diese Ansicht vertreten. Wer die andere Ansicht vertritt, der mag die andere Ansicht vertreten. Das nehmen wir alles zur Kenntnis. Wir dürfen also nicht diese Gelehrten angreifen, weil sie diese unterschiedlichen Ansichten haben, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gelehrte, wenn er sich anstrengt, oder der Richter, wenn er sich anstrengt und richtig liegt, bekommt zwei Belohnungen, und wenn er sich anstrengt und falsch liegt, bekommt er eine Belohnung. Auf der anderen Seite gab es noch einmal diejenigen, die Al-Jamil zum Beispiel nicht als Name Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt haben, obwohl in diesem Hadith steht, inna Allaha jamilun. Jetzt gibt es natürlich, wenn wir das vergleichen, im Deutschen ein Problem. Denn wenn wir das übersetzen würden ins Deutsche, würden wir sagen, Allah ist schön. Inna Allaha jamilun. Schön ist im Deutschen hier was für ein Wort? Was für eine Wortart? Ein Adjektiv. Gut. Aber im Arabischen gibt es diese Wortart nicht. Sondern im Arabischen, natürlich gibt es die Funktion, etwas zu beschreiben. Das gibt es. Du kannst sagen, schön, hässlich, lang, kurz. Das kannst du im Arabischen auch sagen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, welche Wortart Art ist es. Und im Arabischen gibt es drei Wortarten. Es gibt Substantive, es gibt Verben und es gibt die sogenannten Huruf, die die Funktion von Pronomen haben oder nicht von Pronomen, sondern wie zum Beispiel auf oder in und so weiter und so fort, diese Funktion haben. Das sind die drei Wortgruppen im Arabischen. Es gibt keine andere. Entweder haben wir Ism, also Nomen, oder Fi'l, also Verb, oder Harf. So, wenn wir uns dieses Wort jetzt anschauen, inna Allaha jamilun, dann ist es aus arabisch-grammatikalischer Sicht was? Ein Substantiv. Warum? Weil ein Zeichen, ein Merkmal der Substantive im Arabischen, ja, nicht im Deutschen, im Arabischen ist der sogenannte Tanwin. Tanwin ist was? Un oder en oder in, ja, Jamilun, oder wenn du sagen würdest Jamilen, Jamilin, ja, dieses Tanwin, diese zwei Haraka am Ende, das nennt man Tanwin. Und At-Tanwin ist ein Zeichen, dass ein Wort ein Substantiv ist, ein Nomen. Ja? Deswegen konnten die Gelehrten sagen, es ist ein Nomen, also hat dann Allah den Namen Al-Jamil. Ist das klar? Weil das eben ein Substantiv ist. Schaust du dir das aus deutscher Übersetzung an, kannst du das natürlich nicht nachvollziehen. Das ist doch ein Adjektiv. Ist das klar? Denn die Regel lautet, aus jedem Namen Allahs tabaraka wa ta'ala können wir Eigenschaften ableiten. Aus jedem Namen Allahs können wir Eigenschaften ableiten. Aus dem Namen der Allvergebende leiten wir ab, Allah ist vergebend. Aus dem Namen Allhörender leiten wir ab, Allah hört. Aus dem Namen der Versorger leiten wir ab, Allah versorgt. Also aus jedem Namen Allah subhanahu wa ta'ala können wir eine Eigenschaft ableiten. Aber andersherum nicht. Wir können nicht aus jeder Eigenschaft Allahs einen Namen ableiten. Warum nicht? Weil er sich so nicht genannt hat. Wir können ja nicht Allah nennen, wie er sich nicht genannt hat. Er hat sich so nicht genannt. Selbst wenn er die Eigenschaft hat. Es geht nicht um die Eigenschaften Allahs. Nun, es geht ja um die Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala. Ich darf Allah nur so nennen, wie er sich selbst genannt hat. Oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn genannt hat. Das heißt, wir haben viel mehr Eigenschaften, aber nicht aus jeder Eigenschaft können wir einen Namen ableiten, sondern andersrum, aus jedem Namen können wir eine Eigenschaft ableiten. So, wenn man diese Regel jetzt kennt und sich die deutsche Übersetzung anschaut, Allah ist schön, dann würde man sagen, ja, wir dürfen nicht sagen, Allah ist der Schöne. Ja, warum denn nicht? Weil schön ist ein Adjektiv, also eine Eigenschaft. Und wir dürfen von Eigenschaften keinen Namen ableiten. Da sagen wir, die Regel ist zwar richtig, aber es wurde falsch angewendet. Warum? Weil im Arabischen ist Jamilun ein Nomen, ein Substantiv, ein Namenwort. Also können wir Allah subhanahu wa ta'ala Jamilun, Al-Jamilu nennen. Ist das klar? Und hier lernen wir oder sehen wir, wie fatal es ist, wenn wir islamische Urteile fällen aus rein deutscher Literatur. Also aus reiner übersetzter Literatur. Denn du kannst im Deutschen nicht alles so übersetzen aus dem Arabischen, wie es eigentlich so ist. Und deswegen muss man davor sich hüten und man muss davor aufpassen, dass man einfach ein Buch auf Deutsch, also eine Hadith-Sammlung liest und daraus dann Urteile fällt. So geht das nicht. So geht das nicht. Sondern du musst zurückgehen zum arabischen Text, du musst zurückgehen zum arabischen Wortlaut, denn es kann sein, dass hier zwar die Bedeutung einigermaßen übermittelt wurde, aber nicht ein Urteil daraus gezogen werden kann. Das ist also ein Thema für sich, diese unterschiedliche Aufzählungen der verschiedenen Gelehrten. Wie gesagt, sie haben sich angestrengt und es gibt unter ihnen verschiedene Ansichten. Was sind denn nun die Namen Allahs tabaraka wa ta'ala und was sind nicht die Namen Allahs azza wa jal? Wir werden bi'idhnillahi ta'ala insha'Allah nachdem wir uns einige Eigenschaften Allahs näher anschauen, werden wir auch insha'Allah mehrere Namen Allahs subhanahu wa ta'ala uns näher anschauen, um zu wissen, welche Auswirkungen haben diese Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Aber wir werden jetzt insha'Allah zumindest einmal den ersten Namen uns näher betrachten, als Beispiel für diese drei Ebenen. Das Lernen, das Verstehen und das Umsetzen. Und zwar der Name Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal ist der Name, der als Oberbegriff gilt für alle anderen Namen Allahs. Und das bedeutet was? Ibn Qayyim sagt, rahimahullah, alle Namen Allahs sind Erläuterungen des Namens Allah. Alle Namen Allahs, der Allgnädige, der Allwissende, der Allweise, der Versorger und so weiter und so fort, das sind alles Erläuterungen für den Namen Allah. Das heißt, was, sagt er weiterhin, so kannst du sagen, Allah ist der Allgnädige. Allah ist, eine Eigenschaft Allahs ist, dass er allgnädig ist. Eine Eigenschaft Allahs ist, dass er allhörend ist. Eine Eigenschaft Allahs ist, dass er allwissend ist. Du kannst aber nicht sagen, eine Eigenschaft des Allwissenden ist, dass er Allah ist. Das geht nicht. Also dieser Wort Allah ist keine Eigenschaft, keine Erläuterung der anderen Namen. Andersrum, die Namen sind eine Erläuterung dieses Namens Allah. Noch einmal, er sagte, so kannst du sagen, zum Beispiel, Allah ist derjenige, der alles hört. Das ist eine Bedeutung des Namens Allahs. Oder zu den Eigenschaften Allahs gehört, dass er der Allhörende ist. Du kannst aber nicht sagen, zu den Eigenschaften des Allhörenden ist, dass er Allah ist. Ist das klar oder ist es unklar? Also warum? Weil Allah ein Oberbegriff ist für alle Namen. Das heißt, wenn ich diesen Namen verstehen möchte, dann muss ich mir alle anderen Namen Allahs anschauen. Denn alle anderen Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala, sind Erläuterungen dieses Namens Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibn Qayyim, rahimahullah, sagt weiterhin, dass der Name Allah abgeleitet wurde von dem Begriff und dem Ausdruck Al-Ilahu. Al-Ilah. Wir sagen ja im Glaubensbekenntnis La ilaha illallah. Dieser Begriff Ilah plus der arabische Artikel Al wie Alhamdu, Al-Qayyumu, wie Al-Aliyu, dieses Alif, Lam, Al, das ist der Artikel im Arabischen. Dieser Artikel plus der Ausdruck Ilah, dann haben wir was? Al-Ilahu. So. Aus diesem Wort Al-Ilahu wurde der Name Allah abgeleitet. Wie? Indem das I von Al-Ilahu entfernt wurde. Also wenn wir haben Al-Ilahu, wenn ich das I wegmachen würde, was bleibt? Allahu. Und so wurde dieser Name abgeleitet, Allahu. Das ist die Ansicht von Ibn Qayyim und andere. Andere wiederum sagen, nein, der Name Allah wurde nicht abgeleitet, sondern er ist einfach so ein Name, Allahs Azza wa Jal, und der lautet Allah. Aber Ibn Qayyim, rahimahullah, und andere haben gesagt, nein, die stärkere Ansicht ist, dass es ein Name ist, der abgeleitet wurde von Al-Ilahu. Wenn er nun abgeleitet wurde von dem Namen Al-Ilahu, dann ist auch einfach für uns zu verstehen, was bedeutet denn Allah dann? Denn Al-Ilahu bedeutet was? Ilah, genauso wie bei La Ilaha illallah, Ilah bedeutet derjenige, der angebetet wird. Derjenige, dem man dient. Derjenige, der verehrt wird. Das bedeutet Ilah. Weil, und Ilah kommt aus der Wortwurzel Alaha. Alaha oder auch Aliha bedeutet was? Anbeten. Dienen. Und Ilah ist derjenige, der gedient wird. Okay? Al-Ilahu ist also derjenige, dem man dient, und Allah bedeutet wiederum der Angebetete, der Gediente, der Verehrte. Das ist Allah, tabaraka wa ta'ala. Also die erste Stufe haben wir hinter uns. Wir wissen, was bedeutet Allah. Das haben wir gelernt. Die zweite Stufe ist, wir verstehen jetzt, was Allah bedeutet. Allah bedeutet was? Derjenige, dem man dient. Und jetzt kommt natürlich die dritte Stufe, und zwar die Umsetzung. Wenn ich nun weiß, Allah ist derjenige, dem man dient, dann muss ich natürlich nachvollziehen, dass ich keinen anderen dienen darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also führt der Name Allah zu was? Er führt zum Tawhid, zur Bestätigung der Einzigkeit Allahs azza wa jal in seinem Recht der Anbetung, in seinem Recht der Verehrung, in seinem Recht gedient zu werden, subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist Ar-Rahman. Ar-Rahman ist ein Name Allahs azza wa jal und bedeutet der Gnädige, Barmherzige. Was ist nun die Auswirkung, wenn wir wissen, dass Allah azza wa jal der Gnädige ist? Erstens, dass wir Hoffnung haben. Dass wir Hoffnung haben auf die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala und dass wir uns anstrengen zu bereuen und dass wir uns anstrengen, zurückzukehren zu Allah, weil wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gnädige, der Barmherzige. Aber es hat noch eine Auswirkung, es hat mehrere, das werden wir inshallah auch ein bisschen detaillierter dann sehen, das sind nur so Beispiele, was es bedeutet, dass wir die Namen Allahs lernen, verstehen und umsetzen. Eine Umsetzung ist weiterhin, dass wir gnädig sind mit den Menschen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, seid gnädig mit demjenigen, der auf der Erde ist, so ist derjenige gnädig, der über dem Himmel ist. Und das ist wiederum ein Beleg dafür, dass Allah über dem Himmel ist. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Seid gnädig mit denjenigen, die auf der Erde sind, so ist derjenige gnädig mit euch, der über dem Himmel ist. Ja? Das ist also eine Auswirkung, dass ich gnädig bin mit den Menschen, gnädig bin mit der Umwelt, gnädig bin mit den Tieren. Dass ich gnädig bin mit denjenigen, die mir Allah Azza wa Jal auferlegt hat, dass ich mit ihnen gnädig bin. Warum? Damit Allah Subhanahu wa Ta'ala mit mir dann gnädig ist. Das sind einige Punkte, die ich erwähnen wollte über die Namen Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Und inshallah in den nächsten Unterrichten bi'idhnillahi ta'ala werden wir uns näher mit den Eigenschaften und den Namen Allahs Tabaraka wa Ta'ala befassen, uns anschauen, wo steht das in Koran und Sunna, wie haben die Gefährten diese Eigenschaften und Namen Allahs verstanden und welche Auswirkungen haben diese Namen und Eigenschaften auf das Leben eines Menschen.